Michael Schneider hat früher als Tennisprofi die Welt bereist und wurde dann vom Leben dazu gezwungen, auf einem anderen Spielfeld neu durchzustarten. Seine Karriere als Tennisspieler scheiterte. Und das führte ihn durch ein Tal hindurch zu dem, was er heute sehr erfolgreich macht. Er ist Berater und Übersetzer für komplexe Finanzthemen. Michaels Schwerpunkte liegen bei Immobilien, individuellen Vorsorgekonzepten und natürlich Edelmetallen. Und hier ist er einer meiner besonders geschätzten Vertriebspartner. In unserer langjährigen Zusammenarbeit sorgt er dafür, dass Menschen ihre finanziellen Entscheidungen selbstbestimmt treffen können, anstatt blind auf das zu vertrauen, was andere ihnen vorleben. Seine Kunden sind Menschen, die nach finanzieller Unabhängigkeit vom System streben. Zu ihnen zählen Unternehmer, Künstler, Lehrer, Eltern, Angestellte, Hausfrauen sowie prominente Persönlichkeiten wie die Musiklegende Ralf Siegel. Michael gibt uns heute einen seltenen Einblick in seine Arbeit, erklärt, was er durch das Ende seiner Tenniskarriere über sein Ego gelernt hat und warum Menschen ihre Finanzen oft nur ungern hinterfragen. Aber es geht in dieser Folge nicht nur um Michael. Auch du hast die Möglichkeit, Teil dieser Mission zu werden. Wenn du eine Leidenschaft dafür hast, Menschen wirklich zu helfen und ein Interesse an Finanzen mitbringst, könnte das deine Chance sein. Aber dazu am Ende mehr. Jetzt erstmal zu Michael und seiner Geschichte. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Vielen Dank, Ronny.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir mal ein bisschen über dich und dein Leben und deine Arbeit plauschen können. Michael, du hast, wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, lange als Tennisprofi die Welt bereist und deine komplette berufliche Zukunft in dieser Branche gesehen, wolltest dir sogar ein Unternehmen aufbauen. Nimm uns doch mal einfach mit in diese Zeit. Was hast du genau gemacht und warum wurde daraus am Ende nichts?
Ja, sehr gerne. Ja, ich war Tennisprofi, es ist natürlich nicht so losgegangen. Also ich hatte sehr schnell in jungen Jahren, ich meine, ich war 5 oder 6, bin ich dann in diesen Leistungssport gekommen. Man hat halt gesehen, dass da ein gewisses Talent da ist und auch natürlich eine Affinität dafür. Und nachdem ich dann meine Schule beendet hatte, bin ich dann sofort auf die Profitour gegangen und war dann, bis ich Ende 21 war, Tennisprofi auf der Tour. Und das ist dann gescheitert. Es hört sich relativ simpel an, ist es aber nicht. Man investiert sein ganzes Leben für einen Traum. Es geht sehr viel Geld über den Tisch seitens von Eltern oder Sponsoren. Kindheit war jetzt auch nicht wirklich so präsent, zumindest die klassische Kindheit, weil man halt da schon gearbeitet hat. Und es kamen Verletzungen. Natürlich am Ende dann auch der mangelnde Erfolg, vor allem aber auch die finanziellen Schwierigkeiten irgendwann, weil man Unmengen an Kosten hat durch die ganzen Reisen, durch die Trainer, durch die Hotels etc. Und ja, da ist man natürlich erstmal, wie schon eingangs gesagt, im Ego gekränkt. Man hat jetzt da 15, 16 Jahre geschuftet, hat seinen Körper zerstört und ist gescheitert. Und das war dann mit 21 so mein neues Leben. Und was mache ich denn jetzt? Mhm. Und nachdem ich dann gesagt habe, jetzt habe ich so viel investiert in diesen Sport, schaffe ich es vielleicht nicht als Tennisprofi, aber vielleicht als Unternehmer. Und habe dann mit 22 eine Tennisschule gegründet und wollte dann damit die Weltherrschaft an mich reißen. Mhm. Und das ist aber nicht auf einer übersichtlichen Planung hat es nicht stattbasiert, sondern eher auf diesem Ego, ich zeig's euch jetzt, ich mache das jetzt wieder gut, was dieses Scheitern, und bin da sehr schnell vorangeschritten mit Mitarbeitern, mit Vereinen, mit Standorten, mit Werbung etc. Und bin sozusagen von einem Fettnäpfchen ins andere getreten. Und das ist dann so lange gegangen. Ich war zwar da auch sehr erfolgreich in dem, was ich auf dem Platz gemacht habe, aber eben nicht unternehmerisch. Mhm. Weil immer dieses Ego mit dabei war, ich mache da jetzt wieder irgendwas gut. Und das hat dann zu einer Pleite geführt, zu einer, was heißt großen Pleite? Eine Pleite ist eine Pleite. Und habe dann gemerkt, dass ich jetzt diesen Abschnitt Tennis, der mit 6 Jahren begonnen hat, abschließen darf. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Aber jetzt nicht ruckartig, sondern ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen auslaufen lassen, war gezwungen durch diese Pleite umzudenken. Ich habe ja 3 Kinder und bin verheiratet, und da muss man dann auch immer irgendwann Verantwortung übernehmen, auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Menschen, und habe mich dann erstmal mit diesem Thema Geld, Unternehmertum, Finanzen beschäftigt. Mhm. Und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, und ich bin mir sicher, dass es sehr vielen Menschen so gehen würde, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist, unabhängig davon, dass es sehr wichtig für jeden von uns ist. Und bin dann in die Finanzbranche gewechselt.
Ah ja, lass uns noch mal kurz zu diesen emotionalen Entscheidungen, zum Ego zurückkommen. Das interessiert mich jetzt sehr. Grundsätzlich sind ja emotionale Entscheidungen erstmal ein großes Problem, ne? Zumindest auch, wenn es um Geld geht. Ja, da merkt man es vielleicht auch ganz besonders. Und viele Menschen schaden sich ja dadurch selbst, ohne es jetzt auch zu wissen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie sich das bei dir geäußert hat und was ist jetzt anders?
Ich glaube, dass das Thema Ego, also für mich persönlich in meinem Leben und in meiner Beratung, eben jetzt nicht nur dieser 3 plus 3 ist 6 Teil, sondern auch dieser psychologische Teil, ist es ja ein psychologischer Teil, dass der oft so ein bisschen vergessen wird. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht als Kinder, wir haben vielleicht unsere Traumata mitgenommen, unsere Ängste, die wir mit uns mitschleppen. Und ich glaube, dass der Schlüssel zu diesem Ganzen in der Verantwortung liegt. Weil wenn du im Ego bist, ist in meinen Augen so, dass du Schwierigkeiten hast, Verantwortung, tatsächliche Verantwortung zu übernehmen. Es ist wie so ein Schein, den du warst und der natürlich auch von der Gesellschaft so ein bisschen forciert wird, so im Sinne von, was denkt jetzt der Nachbar von mir? Und leider Gottes verändern sich Menschen oft erst dahingehend, wenn sie am Boden liegen. Genauso wie die meisten Menschen erst finanziell umdenken, wenn sie halt einfach kein Geld mehr haben oder Geld benötigen. Ich glaube, dass das Ego ein riesengroßes Problem ist, weil wir uns genau über dieses finanzielle Außen sozusagen gesellschaftlich identifizieren. So wie jetzt auch zum Beispiel viele Männer sich über das Thema Finanzen, Geld identifizieren. Und das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten uns über unser Wissen identifizieren und nicht über ein potenzielles Endergebnis, was man dann irgendwie versucht aufrechtzuerhalten, was aber keinen Bestand hat. Und so ist es auch interessanterweise bei Finanzprodukten selbst, viele sind so aufgebaut, dass ein Schein gewahrt wird und die Quittung kriegst du dann 20 Jahre später.
Du hast ja völlig recht, im Finanzbereich ist auch das Thema Ego sehr, sehr stark vertreten. Also das sieht man ja auch bei vielen Beratern häufig, gerade in den Beratungen. Da geht es ja dann vielmehr nicht so sehr um den Kunden, sondern leider meist um den eigenen Vorteil. Was machst du denn da eigentlich anders? Du hast ja jetzt einige Lektionen gelernt. Was ist denn jetzt bei dir dort die Veränderung?
Primär war die Veränderung dahin, es war jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, wo ich jetzt gesagt habe, ich möchte das jetzt irgendwie anders machen oder anders beraten. Ich glaube einfach, dass es in der Analyse so ist, dass die Menschen oder die Berater, / eigentlich Verkäufer, dass sie sich so verhalten, auch dem Kunden gegenüber, weil sie kein Wissen haben. Wenn du weißt, dass du eigentlich keine Ahnung hast über Inflation, über Finanzstrukturen etc., dann stürzt man sich, dann hat man nur noch das Produkt. Es bleibt ja nichts anderes mehr. Was willst du denn mit dem Kunden noch sprechen? Hoffentlich stellt er mir keine Fragen, die ich dann nicht beantworten kann. Und ich habe mit dem Wissen angefangen. Und wenn man dieses Wissen hat und wenn man es natürlich auch und deswegen auch das Übersetzer, wenn du in der Lage bist, es zu transportieren, weil jeder Mensch denkt ja in unterschiedlichen Sprachen, dann brauchst du dir über den Verkauf eigentlich gar keine Gedanken machen oder über die Vermittlung oder diese ganzen Endergebnisse sozusagen. Deswegen würde es mich freuen, wenn wir als Berater, als Finanzstruktur uns wieder ein bisschen mehr mit dem Wissen selbst auseinandersetzen, als wie mit dem Endergebnis. Weil das kommt dann von selbst.
Mhm. Ich habe eingangs gesagt, du verstehst dich selbst als Übersetzer für komplexe Finanzthemen. Kannst du da nochmal was zu sagen?
Ja, es ist so, dass ich festgestellt habe, dass unser Sprachgebrauch zum Beispiel, ja, der wird ein bisschen, also früher hatte man noch einen Duden, hatte jedes Kind noch einen Duden im Kinderzimmer. Und jetzt kannst du es dir eigentlich aussuchen, was das Wort bedeutet, unabhängig davon, dass unser ganzes Rechtssystem aber auf dem Duden aufgebaut ist, weil der Duden definiert ja das Wort. Und so definiert er ja auch die AGBs und die Gesetze, alles, was sie eigentlich tun. Und, ja. Und so habe ich mich einfach mal gefragt, ja, was ist denn überhaupt viel Geld? Und da kann man ja mal 20 Leute fragen, was denn viel Geld ist, und du wirst 20 verschiedene Antworten bekommen. Deswegen ist die Definition von viel, von Sicherheit, von Rendite bei jedem Menschen in mathematisch anders darzustellen. Deswegen gilt es erstmal, den Menschen kennenzulernen und zu verstehen, wie tickt der, was hat er für ein Verhältnis zu Geld, um dann auch mit ihm in seiner Sprache kommunizieren zu können. Also wie einfach zu sagen, ach, das viel Geld, das ist für jeden sicherlich dasselbe. Nee, ist es definitiv nicht. Und das ist für mich der Übersetzer vom Finanzsystem, weil es ist immer so interessant, dass ich, wenn ich erzähle, dass ich das Finanzsystem übersetze, dann kommt eigentlich immer die gleiche Reaktion. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein Diplom-Ingenieur oder ein Rechtsanwalt oder ein Maurer ist. Uiuiui, das Finanzsystem, da kennt sich ja keiner mehr aus. Das ist ja so komplex und so schwierig. Und dem stimme ich eigentlich gar nicht wirklich zu, weil ich sehe es eher andersrum. Ich sehe eher den Menschen als komplex. Das Finanzsystem ist verhältnismäßig simpel, zumindest in den Bereichen, die den Bürger und die Bürgerin interessieren sollten. Sondern es ist eher die eigene Einstellung zu dem Ganzen, die das komplex macht. Und wenn man dann diese eigene Einstellung seitens des Beraters einfach mal ignoriert, ja, dann wird es ein spannendes Ergebnis.
Das ist ja eine spannende Sichtweise. Also das ist natürlich auch etwas, was ich immer wieder auch vorfinde. Ich meine, wir beschäftigen uns jetzt tagtäglich damit, aber du hast völlig recht. Das Finanzsystem ist eigentlich, wenn man es auf die Essenz beschränkt, gar nicht so schwer zu verstehen. Ich finde es sehr, sehr spannend und interessant, dass du eher den Menschen als komplexes System verstehst. Und auch da würde ich dir jetzt mal zu 100% zustimmen. Das ist in der Tat so. Die Menschen gleichen sich nicht. Es ist immer wieder, man findet immer wieder neue Dinge. Und das macht das Ganze in meinen Augen auch sehr, sehr interessant. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo wir mal über finanzielle Entscheidungen der Kunden gesprochen haben. Und da hast du gesagt, dass 90% aller finanziellen Entscheidungen deiner Kunden auf Glauben beruhen. Und das letztlich dazu führt, dass dann die Dinge, die da rauskommen, oft riskant sind. Was genau meinst du denn damit? Vielleicht kannst du das unseren Zuhörern noch mal ein bisschen mehr ausbreiten.
Zuerst einmal, Glauben ist nicht Wissen. Du kannst nicht etwas glauben und wissen gleichzeitig. Also es funktioniert nicht. Und es bleibt irgendwann nur noch das Glauben übrig, weil die Menschen sich in vielen Entscheidungen eher im Außen orientieren. Also als Beispiel, ich habe jetzt eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil meine Eltern das auch gemacht haben und weil wir den Vertreter schon seit 20 Jahren kennen und weil ich herausgefunden habe, dass die Nachbarin auch eine hat. Mhm. So, und also glaubt die Person, dass es richtig ist. Sie lässt sich selbst aber bei der ganzen Entscheidung komplett außen vor, weil die Menschen, wenn man das Finanzsystem komplex darstellt, und es ist sicherlich auch komplex, aber es ist nicht komplex in der inneren Struktur, sondern es ist komplex gemacht worden, dass eben die Menschen irgendwann sagen, boah, da brauche ich gar nicht anfangen, ich brauche die Standmitteilung nicht mal lesen, ich verstehe es ja eh nicht. Dem ist aber nicht so. Also wenn ich es einem Sechsklässler erklären kann, dann kann ich es auch einem Erwachsenen erklären. Und deswegen bleibt dann irgendwann nur noch der Glauben, weil die Menschen sich das nicht zutrauen, ihre wirtschaftlichen Entscheidungen, ihre finanziellen Entscheidungen tatsächlich zu verstehen und zu prüfen. Und wenn das vorherrscht, bleibt dann nur noch der Glauben und nicht das Wissen.
Und daraus entsteht dann Risiko?
Daraus entsteht Risiko basierend darauf, dass man sich sozusagen, und da sind wir dann wieder bei der eingangs erwähnten Verantwortung, ich hoffe jetzt mal, dass die Firma XY weiß, was sie da tut, dass die Rentenversicherung, dass das alles seine Richtigkeit hat oder der Bausparer und geben die Verantwortung ab. Mhm. Und Verantwortung abgeben ist gleich immer Risiko. Durch diese, sagen wir mal, alles, was mit Sparen zu tun hat, Geldanlage, alles, was mit deswegen haben wir so ein Rentenproblem. Weil das ist ja so eine langfristige Anlagestrategie, nennen wir es mal Strategie, dass man im Endeffekt die Quittung ja immer erst danach bekommt. Und während man sich in der Zwischenzeit ja damit nicht mehr beschäftigt, weil Entscheidung getroffen, ich verstehe es eh nicht, alle anderen haben es auch und die werden schon wissen, was sie da tun. Und dann wartet man 30 Jahre. Und das sehe ich problematisch, wenn sich doch 90% der Erwachsenen wie Kinder verhalten.
Mhm. Deswegen ist der Job ja auch für Berater so verantwortungsvoll, ne? Weil sie ja auch dieses Thema haben und den Menschen eben begleiten und auch an den Punkt bringen müssen, dass er eben im Alter dann nicht in die Situation gerät, seinen Lebensstandard nicht mehr halten zu können. Das ist ja das große Dilemma, dass man das Ergebnis dann erst in den nächsten Jahrzehnten sehen wird, wie gut oder wie schlecht jemand als Berater da gearbeitet und gewirkt hat. Michael, in welcher konkreten Problemsituation befinden sich denn eigentlich die Menschen, die zu dir kommen und sich mit dir über dieses Thema austauschen wollen?
Also es ist so, dass Menschen nicht unbedingt immer aus dem Grund des Problems zu mir kommen. Also es ist einerseits sind es ganz, ganz oft mittlerweile Menschen, die einfach erfahren, welche Menschen, Persönlichkeiten ich berate und sich dadurch irgendeinen Vorteil erhoffen, basierend darauf. Dann gibt es Menschen, die einem bestimmten Trend folgen wollen, den sie in der Bildzeitung gelesen haben. Und dann gibt es Menschen, die, wie du gesagt hast, ein Problem haben. Und das Problem, wenn es um ein Problem geht, dann ist es meistens fehlende Liquidität. Mhm. Also wenn du irgendwann die Stromrechnung halt nicht mehr bezahlen kannst, obwohl du zwei Immobilien besitzt, dann fängst du halt irgendwann zum Denken an, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil ich bin ja eigentlich vermögend. Und die Menschen verstehen meistens nicht, dass Vermögen und Liquidität zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Oder zumindest, dass es nicht automatisch dann, je nach Anlagestrategie, einfach mit inbegriffen ist. Mhm. Und die fehlende Liquidität und auch die fehlende Transparenz sind die Hauptgründe, warum die Menschen dann, wenn es um ein Problem geht, zu mir kommen. Und ein Faktor ist sicherlich auch noch, wenn es um größere Summen geht. Also es passiert ja immer mal, dass ein Erbe ansteht oder ein Haus verkauft wird. Und da geht es halt schnell mal um größere Summen. Und größere Summen sind für viele Menschen einschüchternd. Mhm. Und da haben sie dann schon auch irgendwo das Gefühl, dass jetzt eine Spardose wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und suchen dann Menschen, die vielleicht mit größeren Summen ein bisschen Erfahrung haben. Und das ist so das Spektrum. Aber wie gesagt, das sind ganz viele Faktoren, warum Menschen mich kontaktieren. Mhm.
Und hast du so ein Beispiel mal parat, an das du dich jetzt erinnerst, was so besonders prägend war, wo du sagst, ja, hier sieht man es vielleicht anhand dieses Beispiels ganz besonders gut?
Also ja, mich hat eine Kosmetikerin kontaktiert, die ein Kosmetikstudio hat. Eine unfassbar herzliche Person. Also ein ganz toller Mensch von der Energy her. Und sie kam über eine Empfehlung hat gesagt, du, ich habe da von dir gehört, du bist mir empfohlen worden. Kannst du mir dann mal helfen? Kannst du mir mal sagen, was da sozusagen bei mir eine Analyse machen, wenn man so möchte? Hm, und ja. Es ging ihr aber nicht wirklich um die Analyse selbst, sondern es ging ihr darum, dass das Kosmetikstudio aktuell nicht so läuft. Da sind wir wieder bei der Liquidität. Sie investiert sehr, sehr viel Geld, aber hat irgendwie nie Geld. Mhm. Und dann habe ich mir ihre Versicherungen mal angeschaut, also wohlgemerkt ihre Rentenversicherung und Lebensversicherung. Die Dame hatte 5 und konnte mir über die Versicherungen jetzt erstmal nicht viel sagen, was es ist. Sie kennt einen Vertreter, der auch Kunde bei ihr ist, regelmäßig, der ihr das halt einfach empfohlen hat. Und die verstehen sich super und hat das abgeschlossen. Die Dame hat das jetzt seit 18 Jahren am Laufen, zahlt da 1.500 Euro im Monat in drei verschiedene Versicherungen ein. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, wie viel Geld da schon geflossen ist. Und da habe ich gesagt, du investierst da 18.000 Euro, du hast da schon über 200.000 Euro eingezahlt, hast aber Schwierigkeiten am Ende des Monats deine Käufe zu machen, dann schauen wir doch mal, was da momentan drin ist in diesen Versicherungen. Dann habe ich das ausgerechnet, kann man auch übrigens selber ausrechnen, wenn man das möchte. Und dann haben wir festgestellt, dass von diesen, ich müsste jetzt lügen, 240.000 Euro, glaube ich, sind da reingeflossen mittlerweile, nur noch 152.000 Euro numerisch in diesen Verträgen drin war. Also erstmal ein Verlust. Nicht in Kaufkraft, sondern Verlust auf Papier. Und das hat sie schon mal erstmal vollkommen schockiert, ja, wo denn das ganze Geld ist. Basierend auf dieser Rechnung hat sie dann natürlich auch gesagt, das müssen wir sofort stoppen. Ich möchte mein Geld jetzt haben und habe ihr dann erst gesagt, dass das nicht möglich ist, weil es sich dabei um Basisrenten handelt. Und eine Basisrente hat den Effekt, da ja Insolvenz geschützt ist, ja. Dass man da erst an sein Geld kommt, wenn die Rente beginnt. Mhm. Sprich, sie hat Geld verloren, sie kriegt ihr Geld aus diesen Versicherungen nicht raus und muss jetzt bis 2038, 36, glaube ich, warten, bis sie an ihr Geld kommt. Und was wir natürlich erstmal gemacht haben, wir haben die monatlichen Zahlungen gestoppt, wir haben die Verträge stillgelegt, wir haben ein freundliches, sachliches Gespräch mit diesem Herrn geführt, der ihr das Zeug verkauft hat, und haben dann diese 1500 Euro jetzt genommen und investieren sie in etwas Sinnvolles. Und das sind Edelmetall bei der Noble Metal Factory. Und das ist jetzt so das Beispiel. Das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben. Ich habe viele Beispiele, aber es war halt bei dem so, dass ich mich mit der Kundin auch noch so gut verstanden habe, weil es so eine herzliche Person ist, und sie war auch so einfach persönlich so verletzt, weil es ein Mensch ist, der vertraut halt auch wirklich und hat da diesen Typen, der da zweimal in der Woche bei ihr im Laden sitzt und sich die Fußnägel machen lässt.
Die wachsen aber schnell bei ihm, wenn das zweimal die Woche ist.
Das ist ja genau deswegen ist er ja dort. Also. Nee, aber ich sag, das sind so Sachen, die nehmen einen dann einfach mit, weil man eben auch weiß, das ist eine Person, aber es geht halt einfach sehr, sehr vielen Menschen so. Und die wissen es einfach noch nicht. Die wissen es, meistens erfahren sie es, wenn es oft schon zu spät ist. Und das ist einfach sehr schade.
Ah, okay, und das meinst du dann mit dem, ich habe es dann mal übersetzt jetzt. Ich gehe nochmal auf die Verträge jetzt zurück, die du gerade beschrieben hast. Also dieses Verständnis, was das da eigentlich ist, ne? Also grundsätzlich ist es ja nicht falsch, es ist für die Altersvorsorge, es ist für die Rente. Da ist es sicherlich bei manchen Menschen sinnvoll, wenn sie da nicht drankommen, ne? Weil es gibt eben auch den Typus, der immer, wenn er irgendwo Geld zur Verfügung hat, das auch wieder rausschmeißt. Aber ich würde mal behaupten, oder zumindest habe ich das jetzt so rausgehört, dass das bei der Dame nicht so richtig der Fall war. Und du dann jetzt eben gesagt hast, okay, wir müssen da jetzt erstmal andere Prioritäten setzen. Das finanzielle Überleben des Kosmetikstudios ist da wichtiger als die Altersvorsorge.
Absolut, unabhängig davon, dass das eine das andere ja nicht ausschließt. Ja. Also es ist ja so, dass man sagt, auch so eine Basisrente im Hinblick auf jetzt Insolvenzschutz ist ja verständlich, dass man sagt, du, da ist jetzt Geld drin und wenn das Schiff untergeht, bleibt es aber für dich in der Zukunft auf jeden Fall bestehen. Das kann man ja auch von mir aus machen. Aber halt nicht 3 oder 4. Genauso wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr wichtig ist, aber halt nicht 6 Stück. Und so ist, glaube ich, eben dieser Aufbau der Finanzstruktur sehr, sehr entscheidend. Aber der Aufbau einer Finanzstruktur basiert ja immer auf dem, was ist das für ein Mensch und welches Leben möchte er führen? Mhm. Welche Stärken hat er und welche Schwächen hat er? Und man kommt einfach über ein persönliches, menschliches Gespräch nicht herum. Sonst weißt du nicht, wie du das Finanzsystem in das Leben dieses Menschen implementieren darfst. Mhm. Ich finde, da werden einfach sehr viel Fehler gemacht. Und die Menschen haben ein Recht darauf, ein Wissen zu erhalten. Gleichzeitig fordere ich das aber auch, dass die Menschen anfangen, jetzt Verantwortung wieder zu übernehmen. Weil wenn diese erwachsenen Personen, das sind jegliche Berufsbereiche, also wir reden jetzt von allen Berufsbereichen, ja. Wenn die ihre Kinder so erziehen würden, wie sie jetzt ihre finanziellen Entscheidungen getroffen haben, dann wird's dunkel. Mhm. Und das ist so ambivalent in meiner Meinung nach, wenn man das so ein bisschen von außen betrachtet. Und da versuche ich eben als Übersetzer so ein bisschen Klarheit zu bringen. Hier geht's gar nicht um eine Entscheidung, sondern es geht einfach nur um, lassen Sie uns doch mal ein bisschen über Geld sprechen. Und da ist es mehr als spannend.
Sehr schön. Also du hast das Problem mit ihr jetzt gelöst, du hast ihr die Liquidität verschafft, du hast einen Teil umgeschichtet und sie investiert jetzt nicht den ganzen Monatsbeitrag, den sie vorher in die Versicherung gesteckt hat, in Edelmetalle, sondern einen Teil davon, und mit dem Rest kann sie ihre alltäglichen Liquiditätsprobleme und Sorgen überspielen. Richtig. Oder bespielen, besser gesagt, nicht überspielen. Ja, lass uns mal über Edelmetalle sprechen. Ich weiß, du liebst dieses Thema ja sehr. Warum hast du dich eigentlich damals für die Noble Metal Factory entschieden? Was waren denn da so deine Beweggründe? Es gibt ja mehrere Edelmetallhändler, wir sind ja nicht der Einzige. Was waren denn da so für dich die ausschlaggebenden Punkte, lieber Michael? Du kannst auch was Kritisches sagen.
Also es war am Anfang, so, dass ich auch über einen Freund von mir, ein Freund von mir hat die Noble Metal Factory empfohlen. Mhm. Und das, was mir aber aufgefallen ist, dass er in dem Gespräch primär jetzt nicht die Noble Metal Factory empfohlen hat, sondern Ronny Wagner empfohlen hat. Mhm. Und das ist mir aufgefallen. Also da merkt man sofort, um was es jetzt eigentlich geht, was der Unterschied ist. Dieser Zugang einfach jetzt in dem Fall zu dir, aber auch diese familiäre Atmosphäre. Und es ist nicht nur eine familiäre Atmosphäre, sondern man fühlt sich bei der Noble Metal Factory als Kunde, Vielleicht sogar so wie ein, wie man sich vor 50 Jahren noch bei der Bank gefühlt hat, wo der Banker noch wusste, wie viel Hühner der Bauer hat. Man ist hier nicht eine Kundennummer. Man ist hier nicht Teil einer Hotline-Strategie, sondern dieser persönliche Faktor ist einfach bei der Noble Metal Factory etwas ganz, ganz Besonderes. Und für mich, auch so wie ich berate, ein maximales Qualitätsmerkmal. Aber neben dem, ich fühle mich wohl, aufgehoben etc., geht es natürlich auch um ganz klassische Faktoren. Ja, sei es die Kosten, sei es die Transparenz, sei es die Einfachheit, sei es die Zuverlässigkeit. Ich bin jetzt eine Zeit lang dabei und ich kenne logischerweise sehr viele Firmen, auch die meisten kommen ja auf mich zu. Und ich arbeite da mit dem besten Edelmetallhändler in Deutschland. Und deswegen bin ich da auch sehr glücklich und dankbar, dass die Firma oder das Produkt Noble Metal Factory so wunderbar auch zu meiner Beratungsstrategie und meiner Überzeugung passt.
Das waren liebe Worte. Vielen Dank. Ja, du hast ja jetzt in unserem Gespräch auch gezeigt, wie wichtig Unabhängigkeit, Ehrlichkeit und transparente Beratung sind. Ich bin ja, wie du weißt, derzeit auf der Suche nach weiteren Edelmetallvertriebspartnern, die wie du diese Werte auch vertreten. Das ist immer ganz wichtig. Kannst du hier noch ein kurzes Plädoyer geben für Menschen, die sich dafür interessieren, beruflich etwas mit Edelmetallen zu machen, damit sie sich nach dieser Podcast-Folge bei mir auch melden?
Also der erste Faktor, ich kann es nur für mich sprechen. Also bei mir war es so, ein ganz besonderer Nebeneffekt ist, dass wenn man sich als Vermittler, in dem Fall Edelmetall, mit der ganzen Finanzstruktur auch irgendwo auseinandersetzt, um anderen Menschen zu helfen, um damit auch natürlich auch sein Geld zu verdienen. Es ist aber so, dass man selbst dann weiß, wie man mit seinem Geld umzugehen hat, wie man sich selbst positioniert in seinem Leben. Und das ist jetzt so ein schöner Nebeneffekt gewesen. Es ist, wie gesagt, nicht kompliziert. Es erfordert natürlich eine Affinität für das ganze Thema, aber es gibt hier ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Es ist ein Berufsbereich, der notwendig ist. Es ist ein Berufsbereich, in dem man sehr viel Verantwortung übernehmen darf und kann, wenn man das möchte. Ein Berufsbereich, in dem man gutes Geld verdient. Das hängt natürlich aber auch immer von seiner Leistung ab. Und man hat in dem Fall jetzt aber gleichzeitig auch einen Partner an der Hand, bei dem man sich über ganz viele Sorgen, die man in der Finanzwelt eigentlich oft hat, einfach keine Gedanken machen muss. Und das ist das Haftungsthema. Wie sicher ist denn das Produkt selbst? Habe ich irgendwann ein Problem mit irgendeinem Kunden, der dann feststellt, dass es da irgendwo Probleme gibt? Weil man bürgt ja auch irgendwo emotional für dieses Produkt. Und da bist du halt hier in der Champions League. Also sprich, da kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzugucken. Auch gerne, das weiß ich ja eben, mit Ronny zu sprechen. Er ist jemand, der dich da an die Hand nimmt und dir die Informationen gibt. Und sicherlich gibt es ja auch den einen oder anderen Vermittler, der da auch bereit ist, Menschen zu unterstützen, um auch seine ganz eigene Beratungsstrategie und seine eigene persönliche Verwirklichung durch dieses Produkt anzugehen.
Okay, super. Michael, wie ist es eigentlich? Vermisst du den Tenniszirkus eigentlich? Das wollte ich dich vorhin noch fragen. Ist da jetzt irgendwie, wo du sagst, ja, das wünsche ich mir wieder zurück in meinem jetzigen Leben? Gibt es da irgendwas?
Also ich vermisse ihn nicht.
Okay.
Es ist also auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie schwitzige Hände bekomme, wenn ich einen Tennisschläger sehe. Es ist eher so, dass der Tenniszirkus immer noch Teil meines Lebens ist, weil dieser Tenniszirkus ja mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Somit ist er in meinem Feld immer präsent. So auch viele Fehlentscheidungen. Die Frage ist immer, machst du aus diesen Fehlentscheidungen etwas Positives oder belässt es dabei? Und ich vermisse es nicht. Ich habe aber tatsächlich jetzt wieder ein bisschen angefangen, Tennis zu spielen einmal die Woche.
Oha.
Weil man sitzt schon häufiger als Tennistrainer und als Finanzcoach. Aber vermissen tue ich es nicht.
Also wir machen jetzt keine Werbung dafür, dass man dich auch als Tennislehrer buchen kann, sondern wir wollten ja Werbung dafür machen, dass man dich als Berater buchen kann und ansprechen kann. Aber ich glaube, ein guter Tennistrainer bist du auch.
Also das befürchte ich ja, das befürchte ich ja.
Aber gut, lieber Michael, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch mit dir. Und nochmal an alle, die zuhören, wenn dich unsere Unterhaltung angesprochen hat und du dir dann auch vorstellen kannst, in diese Richtung zu gehen, also nicht Tennisprofi, sondern Edelmetallberater, vielleicht sogar nebenberuflich, auch das ist ja möglich, dann gerne bei mir melden bitte. Ich suche keine klassischen Finanzdienstleister, sondern eben Menschen mit Leidenschaft für Finanzen und Edelmetalle. Das hat man ja bei Michael gerade, glaube ich, auch ganz gut gespürt, dass da eine riesen Leidenschaft damit verbunden ist. Wie gesagt, ich suche Menschen, die aufgeschlossen sind, gesellschaftliche Verantwortung spüren und auch Lust haben, echte Veränderung dann auch letztlich zu bewirken. Wenn du also gut vernetzt bist, Einfluss in deinem persönlichen oder beruflichen Umfeld hast und deinen Mitmenschen helfen möchtest, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, ohne den Anspruch, alles perfekt wissen zu müssen, das ist nicht notwendig, dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gemeinsam können wir sicherlich viel Gutes bewegen. Du findest meine E-Mail-Adresse wie immer in der Folgenbeschreibung. Ja, lieber Michael, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit deiner Familie, viel Spaß und drück die Daumen, dass das alles in deinem Leben weiter in die richtige Richtung geht. Nochmal vielen Dank fürs Gespräch, lieber Michael.
Ich danke dir, Ronny, auch.
Goldene Grüße, bis bald, dein Ronny Wagner. Tschüss.